Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Regina Brinkmann. Studiengebühren, die sind hierzulande nach wie vor unbeliebt. Anders sieht das Stimmungsbild aber aus, wenn man nach Studiengebühren fragt, die erst nach dem Studium fällig werden. Das IFO-Institut in München hat das getan und die Ergebnisse gibt es gleich hier. Studiengebühren, die gibt es in Deutschland anders als in den USA und Großbritannien nur noch vereinzelt. Zum Beispiel für ein Zweitstudium oder für Studierende aus Nicht-EU-Staaten. 2005 und 2006 sah das noch anders aus. Viele Bundesländer führten damals Gebühren für die breite Masse der Studierenden ein. Doch nach jahrelangen Protesten und einigen Regierungswechseln in den Ländern wurde die unbeliebte Campusmaut nach und nach wieder gestrichen. Studiengebühren finden also eher wenig Akzeptanz, es sei denn, sie werden erst nach dem Studium erhoben. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Studie des IFO-Instituts. Philipp Lergit-Pohrer ist Wirtschaftswissenschaftler an der TU München und hat an dieser Studie als Co-Autor mitgewirkt. Herr Lergit-Pohrer, über 60% der Befragten befürworten Studiengebühren, die erst nach dem Studium fällig werden. Warum?
Ja, zunächst muss man sagen, dass die regulären Gebühren nicht besonders beliebt sind, was auch der Grund dafür sein dürfte, warum sie abgeschafft worden sind im Jahr 2014. Was wir sehen in unseren Befragungen, wir haben also die deutsche Bevölkerung befragt, davon repräsentative Stichproben gezogen mit über 18.000 Befragten und sehen eben, dass reguläre Gebühren nicht beliebt sind. 44% sind dafür, 45% sind dagegen. Das sind die Gebühren, die auch sehr stark diskutiert worden sind in der Öffentlichkeit. Diese nachgelagerte Form von Gebühren wurden viel weniger diskutiert und die haben wichtige Vorteile, die die Deutschen auch zu wertzuschätzen scheinen, wenn man auf die Mehrheitsfähigkeit von den Gebühren schaut. Zum einen werden die Gebühren erst nach Ende vom Studium fällig, also erst wenn der Studierende erfolgreich sein Studium abgeschlossen hat. Und zum anderen bezahlt man die Gebühren dann und nur dann, wenn das Einkommen des ehemaligen Studierenden einen gewissen Schwellenwert übersteigt. Das ist ein System, das beispielsweise in Australien verwendet wird oder auch in England und ja, in der deutschen Bevölkerung sehr große Zustimmung genießt, mit über 62% Zustimmung.
Viele junge Menschen aus einkommensschwachen Familien beginnen ja erst gar kein Studium, weil sie Angst haben, sich mit BAföG und Studienkrediten zu verschulden. Nachgelagerte Studiengebühren wären ja ein weiterer Schuldenberg, der sie womöglich abschrecken könnte.
Ja, das ist genau ein Grund, warum nachgelagerte Studiengebühren in dem Sinn hilfreich wären. Bei regulären Gebühren ist eine sehr berechtigte Angst, dass die Gebühren einen gewissen Teil der Bevölkerung vom Studium abhalten. Vor allem diejenigen, die sich eben nicht leisten können, ein Studium zu bezahlen in Form von Studiengebühren. Da eben nachgelagerte Gebühren aber erst nach dem Studium, wenn man erfolgreich war, bezahlt werden müssen, fällt diese Hemmnis weg.
Und
diese
aber das Hemmnis ist ja bei den BAföG-Rückzahlungen oder auch wenn man jetzt einen KfW-Studienkredit in Anspruch nehmen muss, auch der Fall, dass das erst nach dem Studium fällig wird und trotzdem schreckt es doch die Leute ab.
Genau, also die Frage, also wenn es um Ungleichheit geht, dann ist die Frage, was für ein System wir jetzt haben, was ein gebührenfreies System ist. Jetzt zurzeit zahlen die Steuerzahler die Gebühren für die Studierenden und tragen somit die Kosten. Und diese Art von Finanzierung des Hochschulsystems ist regressiv, so nennt es der Wirtschaftswissenschaftler, was bedeutet eine Umverteilung von ärmer zu reicher. Warum ist das so? Das ist so, weil unter den Akademikerkindern 75% ein Studium anfangen, unter Nicht-Akademikerkindern sind 25%. Also dass die Allgemeinheit des Steuer Geld in die Hand nimmt, um eben Studiengebühren oder das Studium zu finanzieren, ist in der Form, würden glaube ich viele als ungerecht bezeichnen. Das muss man sich vor Augen führen, bevor man in die Diskussion reingeht, ob denn Gebühren sinnvoll sind. Weil Studiengebühren dienen generell dazu, dass diejenigen, die später profitieren werden vom Studium, und das tut man in ganz großem Maße, mit späterem Einkommen beispielsweise, dass die einen Teil zumindest der Kosten, die sie verursachen, auch selbst bezahlen.
Ja, schon einmal haben sich die Länder ja mit dem Thema Studiengebühren eine blutige Nase geholt. Auch die Bundesregierung macht ja jetzt auch gerade nicht so den Anschein, als würde sie finanzielle Mehrbelastungen für die Studienaufnahme begrüßen. Wen also wollen Sie mit dieser Studie erreichen oder ermutigen?
Also das ist eine positive Studie, wenn Sie so wollen, wo wir herausfinden möchten, was in Mehrheitsfähigkeit von Studiengebühren treibt. Und die Motivation ist eben gewesen, dass wir genau in den Jahren 2014 und vorher gesehen haben, dass die öffentliche Meinung sehr stark einen Einfluss auf die Art hat, wie Hochschulen finanziert werden. Was wir jetzt eben zeigen, ist, dass diese Zustimmung oder Ablehnung zu Gebühren kein statisches Konstrukt ist, das unabhängig von der Art der Rückzahlung passiert, sondern dass es sehr stark darauf ankommt, wie man genau die Rückzahlungsmodalitäten wählt, um Mehrheitsfähigkeit für Studiengebühren zu generieren. Also ein Grund, warum man wahrscheinlich wenig Diskussion von politischer Seite sieht, zu Gebühren, ist genau, was Sie angesprochen haben, dass das ein schwieriges Thema für Politiker sein kann, wenn die Gebühren eingeführt werden sollen und die Mehrheit dagegen ist. Aber genau hier sehen wir, dass das nicht der Fall ist. Und zwar sind ja 2/3 der Befragten fast für die Einführung von eben diesen nachgelagerten Studiengebühren.
Hochschulen brauchen Geld, keine Frage. Aber würden Sie besser dastehen, wenn Sie mit diesen Studiengebühren ausgestattet werden würden? Reden wir jetzt mal von einem Semesterbeitrag von 500 Euro. Das finanziert ja nicht annähernd einen Studienplatz.
Das ist richtig, genau. Also die Frage, was mit dem Geld gemacht wird in einem Anschluss an das Erheben, ist nochmal was anderes. Man kann sich, als das, was wir herausfinden wollten, man kann sich hier mehrere Dinge überlegen. Also was bei den Studiengebühren, die eben im letzten Turnus der Gebühren erhoben worden sind, passiert ist, war eben teilweise genau das, dass die Gebühren für die Qualitätssicherung im Hochschulbereich verwendet werden mussten, von Gesetzes wegen her. Und wenn das der Fall wäre, das ist halt was, was Politiker entscheiden müssen, dann würde dies gezwungenermaßen zu einer erhöhten Qualität führen. Wie hoch die jetzt sein wird, wenn man im Jahr 1.000 Euro pro Studierenden erhebt, ist dann eine Frage der Kosten und des Nutzens davon. Aber im Prinzip hätten die Unis unter Umständen mehr Geld zur Verfügung, um eben genau die Probleme von zu vollen Hörsälen oder zu schlechten Ausstattungen abzumildern.
Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Philipp Lergit-Pohrer. Er hat im Auftrag des IFO-Instituts untersucht, wie Studiengebühren ankommen, die erst nach dem Studium fällig werden und nur dann zurückgezahlt werden müssen, wenn auch das Einkommen dazu reicht. Rund 11% aller Studierenden in Deutschland bewältigen ihr Studium mit einer Beeinträchtigung. Das kann eine psychische Erkrankung sein, eine Sehbeeinträchtigung oder eine Querschnittslähmung. Und bei dieser Aufzählung wird schon deutlich, Betroffene brauchen ganz unterschiedliche Formen der Unterstützung. Um ihnen den Einstieg ins Studium und das Dabeibleiben zu erleichtern, hat eine Kölner Studentin speziell für ihre Unistadt eine Internetseite erstellt. Britta Mersch hat sie getroffen.
Gerade wer überlegt, studieren zu wollen mit einer Beeinträchtigung, steht ja vor ganz vielen Fragen. An welchen Unis kann ich studieren? Gibt es da irgendwelche Angebote? Habe ich vielleicht überhaupt eine Beeinträchtigung? Bin ich sozusagen beeinträchtigt genug, um Hilfen in Anspruch zu nehmen?
Carina Tillmann ist 24 Jahre alt und von Geburt an blind. An der Technischen Hochschule Köln hat sie sich zur Online-Redakteurin ausbilden lassen. Als sie ein Thema für ihre Bachelorarbeit gesucht hat, kam ihr die Idee, eine Website aufzubauen, in der Kölner Studierende mit Beeinträchtigungen Tipps bekommen. Inspiriert wurde sie von einem Mentorenprogramm an ihrer Hochschule.
Jetzt das dritte Jahr nehme ich da als Mentorin teil und habe im ersten Jahr direkt festgestellt, wie viel Wissen es doch gibt, das irgendwo in den Köpfen der Studierenden schlummert, aber das irgendwie so vielen Leuten verborgen und verschlossen bleibt. Ich habe gedacht, da muss sich was ändern.
Die Website Barrierefrei Studieren Köln liefert Informationen zu Härtefallanträgen oder Studienassistenzen. Es gibt Porträts über Kölner Hochschulen mit Hinweisen zur Barrierefreiheit und auf Hilfsmittel, die angeboten werden. Viele Texte der Seite sind auch als Audio abrufbar.
Damit Prüfungsbedingungen für Studierende mit unterschiedlichen Voraussetzungen möglichst ähnlich sind, gibt es den sogenannten Nachteilsausgleich. Dieser beugt auch Diskriminierung vor.
Carina Tillmann ist stolz auf das Ergebnis, das sie gemeinsam mit anderen Studierenden geschaffen hat. Besonders am Herzen liegen ihr die Berichte von mehr als 20 Studierenden mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen, die auf der Website von ihren Erfahrungen erzählen. Einer von ihnen ist Lars Philipp Zimmermann, der Legastheniker ist und an der Kölner Universität Jura studiert.
Das, was ich als größtes Problem primär wahrnehme, ist in erster Linie die Texterstellung. Große Textmengen zu schreiben bedeutet für mich, ich mache einen Fehlersatz von etwa 10 Fehlern pro 100 Worte, je nachdem auch mal ein bisschen mehr, was für den Korrektor eine unglaubliche Belastung ist. Dazu kommt, dass ich dadurch bedingt auch mit ein furchtbares Schriftbild habe, Worte falsch trenne und ähnliches. und das Ganze unglaublich damit erschwert ist.
Lars-Philipp Zimmermann bekommt bei Klausuren mehr Zeit zur Verfügung gestellt. Er nutzt einen Rechner, mit dem er Rechtschreibfehler korrigieren kann. Trotzdem sind seine Texte fehlerhaft, was sich auch negativ auf die Note auswirken kann, erzählt er. Denn die Klausuren werden anonym korrigiert. Die Beeinträchtigung bedeutet für den 25-Jährigen auch viel zusätzliche Organisation. Den Nachteilsausgleich muss er immer wieder neu beantragen und Rücksprache mit Dozierenden und der Uni halten.
Dass ich einen extra Raum gestellt kriege, dass ich einen Computer gestellt kriege, mir verbieten, dass das, was beim letzten Mal vor Corona passiert ist, ich einen 12-Zoll-Laptop gestellt kriege, wo dann die Tastatur einfach a. ungewohnt ist und b. viel zu klein. Um solche Sachen muss man sich eben halt parallel auch mit kümmern. Das geht von der Bewilligung her flüssig durch, stellt einfach nur einen Mehraufwand dar.
Auch andere Studierende erzählen auf der Website von ihrem Uni-Alltag mit Hörbeeinträchtigungen, psychischen Störungen oder chronischen Krankheiten. Carina Tillmann.
Die Message ist eigentlich, hey, du schaffst das, du bist nicht alleine. Also von wegen, lass dich nicht entmutigen durch deine Beeinträchtigung. Wir kennen das auch. Wir sprechen die Leute auf der Website auch sehr gerne persönlich an und stehen da als wir hinter, also die Studierenden, die das gemacht haben.
Denn Ziel der Website ist, Studierende zu ermuntern, die Beratungen und Hilfsmittel einzufordern, die sie brauchen, um das Studium gut zu meistern. Und sie soll Hochschulen stärker für das Thema sensibilisieren. Carina Tillmann hofft, dass die Seite weiter wächst, auch wenn sie sie in Zukunft nicht mehr selbst betreuen wird. Sie startet nach dem Studium ins Berufsleben und wird die Arbeit dann an Mitstreiter übergeben.
Soweit dieser Beitrag von Britta Mersch und zugehört hat Jens Kaffenberger. Er leitet die Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung, kurz IBS, des Deutschen Studentenwerks. Herr Kaffenberger, der Beitrag zeigt ja auch, wie wichtig ein gutes Informationsangebot für Studierende mit Beeinträchtigungen ist. Wie sind die Hochschulen in diesem Bereich aufgestellt?
Ja, fast an jeder Hochschule gibt es Beraterinnen oder Beauftragte für Studierende mit Beeinträchtigungen, die zu allen Fragen rund um das Studium, aber auch zum Hochschulzugang beraten. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass Studierende und Studieninteressierte möglichst frühzeitig den Weg in die Beratungsangebote finden, weil da lassen sich ganz viele Probleme gleich am Anfang schon lösen. Das Problem dabei ist auch ein Stück weit, dass viele Studierende gerade am Anfang sich nicht als behindert verstehen. Ne? Also gerade Studierende mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen, also mit einer psychischen Erkrankung oder mit einer chronisch-somatischen Erkrankung oder Teilleistungsstörung wie Legasthenie etc., die sehen sich erstmal gar nicht als behindert in Anführungszeichen und suchen deshalb die Beratungsangebote gar nicht auf. Ne? Das ist nun ein bisschen ein Problem dabei.
Wir haben gehört, dass es einen Nachteilsausgleich gibt für Studierende mit Beeinträchtigungen, sofern sie das jetzt auch für sich erkannt haben natürlich. Funktioniert das für alle Betroffenen gleichermaßen oder gibt es da vielleicht auch noch einige, die durch das eine oder andere Raster fallen?
Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass das ist ja hochschulrechtlich geregelt, dass Studierende mit Beeinträchtigungen, wenn die Beeinträchtigung sich aufs Studium auswirkt, einen Rechtsanspruch auf einen Nachteilsausgleich haben. Und in vielen Fällen funktioniert das auch. Aber es gibt Problembereiche und die landen natürlich ganz besonders dann immer bei uns auch. Also zum einen eher praktisch wird immer mal wieder berichtet, dass zwar dann ein Nachteilsausgleich bewilligt wurde, aber dann die Dozentin, der Dozent vor Ort sagt, gerade wenn es um eine nicht sichtbare Beeinträchtigung geht, dann irgendwie nicht einsehen, warum sie jetzt noch einen zusätzlichen Raum bereitstellen sollen. Das ist sozusagen dann einfach auf der Umsetzungsebene, aber auch auf der rechtlichen Ebene gibt es ein Problem, dass es immer mal wieder vorkommt, dass mit Verweis auf ein sogenanntes Dauerleiden die Prüfungsämter, Prüfungsausschüsse, Nachteilsausgleiche ablehnen.
Können Sie das mal konkretisieren? Was heißt jetzt Dauerleiden, also genau, psychische Beeinträchtigungen oder von
genau,
was sprechen
genau.
wir?
Also wir sprechen auch vom sogenannten Dauerleiden, weil das ist eigentlich absolut auch nicht mehr zeitgemäß. Das geht auf eine Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zurück. Also die Idee dahinter ist, dass man sagt, okay, das ist eine chronische Erkrankung, die besteht dauerhaft. Die wirkt sich auch im Arbeitsleben aus und im Arbeitsleben wird sie auch nicht ausgeglichen. Deswegen kann sie auch nicht im Studium beispielsweise bei Prüfungen ausgeglichen werden. Aber das ist aus unserer Sicht absolut nicht mehr zeitgemäß, weil ganz viele Dinge ja heute ausgeglichen werden können und längst wirken sich bestimmte Beeinträchtigungen auch nicht gleichermaßen auf alle Berufe aus. Also insofern bedarf es da dringend einer Veränderung. Also betroffen sind insbesondere eben Studierende mit einer psychischen Beeinträchtigung, wo das so dargestellt wird, oder Menschen mit einer Teilleistungsstörung wie Legasthenie beispielsweise oder auch bei ADHS. Das sind so Fälle, wo Nachteilsausgleiche dann abgelehnt werden mit diesem pauschalen Hinweis.
Welche Auswirkungen hat die Pandemie bei Studierenden mit Beeinträchtigungen? Welche Rückmeldungen bekommen Sie da?
Also zunächst mal hat sich die Pandemie auch bei Studierenden mit Beeinträchtigungen gravierend ausgewirkt. Viele berichten auch über depressive Verstimmungen und Studierende mit Beeinträchtigungen sind nochmal überproportional belastet worden durch die Pandemie, berichten das. Ne? Da kommt noch zusätzlich dazu irgendwie das Infektionsrisiko, wenn man jetzt Risikopatientin ist, sich eben anzustecken mit dem Coronavirus, aber auch andere Themen. Also Studierende mit Beeinträchtigungen sind stärker auch auf ihr soziales Netzwerk, gerade auch das familiäre Netzwerk angewiesen, auf die Unterstützung. Das war auch erschwert in den Digitalsemestern, in den Lockdowns. Das hat sich schon erheblich ausgewirkt. Aber es gibt auch Studierende, die die positive Wirkung beschreiben.
Nun wird ja viel digital studiert in diesen Tagen. Wie barrierefrei ist denn das digitale Studium?
Ja, da ist, glaube ich, jetzt, also das Positive an Corona und dem Fokus jetzt aufs Digitale ist auch, dass die digitale Barrierefreiheit tatsächlich mehr Aufmerksamkeit und mehr Beachtung bekommt und bekommen hat. Aber tatsächlich gibt es da noch viel zu tun. Ne? Während gerade so bei den physischen Barrieren da wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, auch wenn viele Bestandshochschulbauten da auch noch barrierefrei gestaltet werden müssen. Aber im digitalen Bereich besteht halt die Gefahr, dass neue Barrieren entstehen. Und insofern ist es da ganz wichtig, dass in den gängigen Lernmanagementsystemen, dass die barrierefrei gestaltet werden, auch bei den Weiterentwicklungen, dass Dozenten, Lehrende geschult werden, dass sie ihre jeweiligen Materialien auch in barrierefreier Form dort zur Verfügung stellen. Es geht weiter bei den Webseiten der Hochschulen. Also da ist viel zu tun und eine ganz wichtige Aufgabe, dass da nicht neue Barrieren geschaffen werden.
Wie gelingt Inklusion an Hochschulen? Darüber habe ich mit Jens Kaffenberger gesprochen. Er leitet die Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung des Deutschen Studentenwerks. Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sollen nach dem Willen der EU-Kommission Kernthemen in Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen werden. Das hat die für Bildung zuständige EU-Kommissarin Maria Gabriel erst vor wenigen Tagen betont. Rechtlich bindend sind ihre Vorschläge jedoch nicht. In manchen Regionen werden sie allerdings schon umgesetzt. So hat Johannes Kulms auf der Nordseeinsel Pellworm Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 getroffen, für die das Thema Klimawandel im Unterricht eine große Rolle spielt und nicht nur dort.
Auch Piet hat die Bilder gesehen. Vom Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im vergangenen Sommer.
Ich fand's krass, dass Wasser so stark sein kann.
Piet besucht die 5. Klasse der Hermann-Neuton-Paulsen-Schule auf Pellworm. Die Nordseeinsel liegt im Durchschnitt einen Meter unter dem Meeresspiegel. Seit Jahrhunderten trotzen die BewohnerInnen von Pellworm den Fluten. Durch ein aufwendiges Entwässerungssystem und durch Deiche. Doch was, wenn der Schutz irgendwann nicht mehr reicht? Fragt sich nicht nur Finja.
Dass es ja immer mal dazu kommen kann, dass alle Inseln auch irgendwann ein Ende haben. Und dass es bei Worm natürlich auch so was Ähnliches passieren könnte.
8 Kinder besuchen die 5. Klasse der Inselschule. 6 von ihnen sitzen an diesem Vormittag im Unterricht. 3 stammen aus Bauernfamilien. Joris ist der Sohn eines Fischers.
Also Klimaschutz reden wir oft auch im Unterricht. Also. Aber das ist so, ich glaube, wir müssen viel mehr tun für Klimaschutz.
Seit mehreren Jahren ist die Schule Nationalparkschule. Im Unterricht werden die Kinder zu Junior-Rangern ausgebildet. Sie lernen, dass das schleswig-holsteinische Wattenmeer einer von 16 deutschen Nationalparks ist und dass Schlickfelder im Watt gefährlich sind. Aber können Kinder auf einer Nordseeinsel auch besser verstehen, was der Klimawandel ist, als ihre Altersgenossen auf dem Festland und dass Pellworm als nordfriesische Insel schon bald immer stärker die Auswirkungen spüren könnte?
Ja, ich denke schon, die Größeren können mit dieser düsteren Perspektive dann schon anders umgehen als die Jüngeren. Weil die Großen auch wissen, okay, wenn das so kommt, dass der Meeresspiegel zu doll steigt und dann müssen wir eben hier runter von der Insel.
Sagt Silke Koch. die auf Pellworm unter anderem das Fach Biologie unterrichtet und in der 5. Klasse die Junior Ranger Ausbildung mit den Kindern macht.
Für die Kleineren, die haben immer die Vorstellung, es stürmt und flupp ist die Insel weg. Und das darf nicht passieren. Die dürfen keine Angst kriegen.
Für Koch ist es ein schmaler Grat. Aufklären, erklären, aber auch beruhigen. Wenn hier richtig Hochwasser ist, bekomme sie es manchmal mit der Angst zu tun, sagt Tira.
Und ich finde das manchmal auch ganz schön gruselig dann nachts, wenn das dann richtig stürmisch ist und hat man dann immer schon so ein bisschen Schiss.
Das ist auch die Deiche halt, meinst du?
Ja, weil mein Vater war auch mal bei in so einem Museum und da haben die auch gesagt, dass in ein paar Jahren wird das auch sein, dass es vielleicht untergeht, weil der Meeresspiegel so weit hochgeht und wenn das nicht aufhört, dann kann man da auch nicht mehr so viel machen.
Dabei haben auch die Kinder auf Pellworm einige Ideen, was man machen könnte, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Mehr Fahrradfahren statt Auto, was selbst auf Pellworm nicht selbstverständlich ist für die Familien. Aber auch noch besser den Müll zu trennen. Im vergangenen Jahr hat eine frühere Schülerin der Hermann-Neuton-Paulsen-Schule bundesweit für Aufsehen gesorgt. Denn Sophie Baxen war eine der Jugendlichen, die das historische Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts durch ihre Klage herbeigeführt hatten. Baxen hatte damit argumentiert, dass für den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie bald die Grundlagen wegfielen, wenn die Politik nicht stärker Klimaschutzmaßnahmen umsetzt. Doch Fünftklässler Joris klingt bereits so, als wenn er ziemlich fest mit einem Untergang seiner Insel rechnet. Der Anstieg des Meeresspiegels lasse sich nicht mehr verhindern, sagt er.
Ja, aber wir können sie halt noch in die Länge ziehen, also dass es später passiert. Und dass unsere Kinder hier noch vielleicht leben können. Aber ich glaube, irgendwann ist der Tag gekommen, wo es passieren wird. Da können wir, glaube ich, nichts gegen machen.
Wird dann genau passieren, glaubst du?
Ich glaube, es wird so ein Donnerregensturm wie früher und das wird alles zerstören.
Meine Eltern meinen, das werden wahrscheinlich irgendwelche Forscher oder so, irgendwelche Leute schon vorher bemerken, dass da was nicht gut ist und alle werden erstmal weggeholt von der Insel.
Sagt Finja. Tira sieht es ebenso. Schlusswort Joris.
Ich will am liebsten hier bleiben.
Alt werden und Pop. Wie passt das eigentlich zusammen? Damit beschäftigt sich ein neues Buch, das Ihnen gleich Kolja Unger in Corso Kunst und wie könnte es anders sein, Pop vorstellen wird. Mein Name ist Regina Brinkmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.